Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Elon Musk hat 99 Probleme und sein ziemlich verkorkstes Gespräch mit Donald Trump gestern ist nur eins davon. Denn seine Plattform X, früher Twitter, wird auch noch gemieden von Großkonzernen wie PepsiCo oder Mars nämlich. Diese Firmen möchten keine Werbung platzieren im Umfeld von Hass- und Verschwörungsposts, was wiederum für Musk natürlich finanziell nicht so schön ist. Aber dürfen Initiativen wie die Global Alliance for Responsible Media zu einem Werbeboykott bei X aufrufen? Das ist eine Frage, der wir heute nachgehen hier in Medias Res. Zu Beginn allerdings richten wir erstmal den medialen Blick auf den Libanon. Ja, von Spannungen kann längst keine Rede mehr sein, wenn wir auf die Lage in der israelisch-libanesischen Grenzregion schauen. Dutzende Raketen hat die Hisbollah auf den Norden Israels abgefeuert. Gleichzeitig sind gestern auf libanesischer Seite bei einem mutmaßlichen israelischen Angriff 2 Menschen getötet worden. Die israelische Armee gibt an, mit Drohnen gezielt Hisbollah-Stellungen anzugreifen. Aber natürlich ist auch die zivile Bevölkerung in dieser Region in Gefahr. Die Bevölkerung allerdings selbst, die steht bei dem Konflikt gar nicht so im medialen Fokus. Und das hat Auswirkungen auch auf die Wahrnehmung des Konfliktes hierzulande. Andrea Backhaus ist freie Journalistin. Sie schreibt unter anderem für die Zeit und hat lange aus dem Libanon als Korrespondentin berichtet. Und ich habe vor der Sendung über dieses Thema mit ihr gesprochen. Frau Backhaus, die Spannungen sind derzeit sehr groß, aber der Libanon ist ja seit Jahren bzw. seit Jahrzehnten gebeutelt vom Konflikt. Gibt es so etwas wie einen Alltag unter der permanenten Kriegsbedrohung? Wie haben Sie das erlebt, als Sie da waren?
Das gibt es auf jeden Fall. Also den Libanesen und Libanesinnen wird ja gerne so eine bestimmte Krisenresistenz nachgesagt. Das stimmt sicherlich auch. Ich glaube, die Menschen haben sich über die vielen Jahrzehnte des Konflikts angepasst in gewisser Weise und lernen sozusagen von Tag zu Tag auch damit irgendwie umzugehen. Allerdings ist es, glaube ich, jetzt im Moment doch schon eine etwas andere Situation und ich glaube, die ernste Lage ist auch den Menschen im Libanon sehr, sehr klar. Ich habe viele Freunde und Bekannte im Libanon, länger auch in Beirut selber gelebt und ich spreche sehr viel mit ihnen in diesen Tagen und da merke ich schon, dass eine ziemlich große Angst herrscht und auch eine Furcht vor dem, was jetzt kommen mag. Und so an der Oberfläche, glaube ich, ist das Leben schon noch relativ normal. Also die Restaurants sind gut besucht, die Leute gehen weiterhin aus, auch in die Bars und so weiter. Aber was viele mir doch sagen, ist einfach, dass es eine sehr, sehr große Nervosität gibt. Und natürlich ist das ja auch zu hören. Also der ganze Konflikt kommt ja immer näher, auch an die Hauptstadt ran. Die israelischen Kampfjets durchbrechen die Schallmauer natürlich eigentlich jeden Tag, wenn sie im Tiefflug über die Stadt brettern. Und das ist für die Menschen natürlich sehr, sehr schwierig auch auszuhalten.
Blicken wir darauf, wie die Medien darüber, was Sie jetzt gerade beschreiben, berichten. Sie blicken ja auf diesen Konflikt derzeit aus der Distanz, wohl aber, wie Sie beschreiben, mit der Erfahrung, selbst in dieser Region gelebt und gearbeitet zu haben, auch mit den Menschen vor Ort. Was fällt Ihnen auf an der derzeitigen Berichterstattung, insbesondere hier in Deutschland zum Beispiel?
Also mein Eindruck ist, dass sich die Berichterstattung vor allen Dingen auf geopolitische Analysen fokussiert, was natürlich einerseits auch nachvollziehbar ist. Also dieser ganze Konflikt, wenn der jetzt noch weiter eskaliert, hat das weitreichende Folgen für die ganze Region und mitunter natürlich auch für Deutschland und die USA als Partner. Das ist nachvollziehbar. Was mir aber wirklich fehlt, ist auch eine differenzierte Sichtweise auf das Leben im Libanon. Das Land ist sehr komplex, also es ist kein Staat, wo es eine gewisse Nationhood gibt. Also es gibt 18 unterschiedliche Religionsgruppen im Libanon und auch das politische System funktioniert ganz anders als beispielsweise bei uns. Also das ist auf ein Proportsystem beruhend. Also es wird nach Konfession und Zugehörigkeit gewählt. Und das sorgt dafür, dass auch Politiker und Politikerinnen vorrangig sich um ihre eigenen Gruppen und ihre eigene Klientel sorgen. Und das ist einfach eine wahnsinnig komplexe Gemengelage. Was mir aber dabei eben auch fehlt, sind die unterschiedlichen Stimmen. Das eine ist, dass es so einen deutschen Blick gibt, glaube ich, auch viele Libanesen, Libanesinnen, der besagt, alle unterstützen Hisbollah. Mhm. So ein bisschen ähnlich, ne, wie auch bei den Palästinenserinnen und Palästinensern, wo gesagt wird, die sind alle Hamas. So, und das ist natürlich Quatsch. Also es gibt im Libanon sicherlich Anhänger und Anhängerinnen der Hisbollah. Ganz viele, gerade die junge Generation, sehen die Hisbollah aber sehr, sehr kritisch und würden sie auch gerne aus dem Land haben wollen. Das kann man in so einer Direktheit ganz nicht oft sagen, weil es einfach sehr gefährlich ist. Die Hisbollah lässt ja auch Kritikerinnen und Kritiker schon mal töten. Also das haben wir auch gesehen mit Lokman Slim zum Beispiel, der 2021 umgebracht wurde, sehr wahrscheinlich von der Hisbollah, und die Hisbollah auch sehr offen kritisiert hatte. Aber es ist eben kein einheitlicher Staat. Also gerade die junge Generation hat wirklich keine Lust mehr, in diese konfessionellen Konflikte reingezogen zu werden. Das sagen mir auch viele meiner Bekannten immer und immer wieder. Also sie wollen in Ruhe leben, sie wollen eine Zukunft haben. Und das ist natürlich in dieser Gemengelage einfach total schwer möglich.
Also Sie wünschen sich mehr Pluralität, weniger die Schwarz-Weiß-Zeichnung der Medien, insbesondere der in Anführungsstrichen westlichen Medien, wenn Sie über den Libanon berichten. Warum liegt aus Ihrer Sicht der Fokus zu sehr auf geopolitischen Analysen und weniger auf dem Schicksal der Menschen vor Ort, beziehungsweise darauf ein differenzierteres Bild zu zeichnen?
Also das eine ist, dass es eben dadurch, dass es so ein sehr komplexes Land ist, glaube ich, für viele Redaktionen einfach so ein bisschen, ja, tatsächlich Unwissenheit ist. Nicht jeder hat einen Korrespondenten vor Ort. Und viele haben auch den Libanon tatsächlich gar nicht so für voll genommen, sage ich mal, in den letzten Jahren. Das war so ein Land, da ist zwar schon einiges passiert, ne? Also wir erinnern uns 2019, die Revolution. Junge Menschen gehen auf die Straße, sie fordern ein Ende der Korruption und des Geklüngels in dem wirklich desolaten Machtgefüge. Und dann natürlich die Hafenexplosion vor vielen Jahren. Da war der Libanon auf einmal dann in den Schlagzeilen. Aber ansonsten hat sich wirklich um dieses Land kaum eine Redaktion wirklich gekümmert. Und das war immer ein Fehler, weil natürlich wahnsinnig viel da passiert. Und der Libanon natürlich einerseits durch die Nähe zu Syrien und natürlich zu Israel schon in einer ganz besonderen Situation ist. Und ich glaube, was mir doch immer wieder auch in Deutschland so auffällt, ist einfach diese Reduktion auch, wenn man über den Libanon spricht, auf das, was man mit Libanesen, Libanesinnen verbindet in Deutschland. Das sind dann Clans, das ist Kriminalität, das ist das, was irgendwie in Kreuzberg passiert und so weiter. Und es ist natürlich richtig, darüber auch zu berichten, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn man auch den Menschen erzählt, Mensch, es gibt im Libanon irgendwie Christen, ne? Es gibt eine drusische Community, es gibt, wie gesagt, 18 unterschiedliche Religionsgruppen. Das ist sowas, glaube ich, auch, was viele gar nicht wirklich verstehen. Es gibt aber auch eine wahnsinnig tolle, spannende, junge Queer-Szene. Es gibt eine tolle Musikszene und so weiter, ne? Also das ist natürlich immer sehr, sehr kurz gekommen. Und das merkt man, glaube ich, jetzt gerade im Moment, wo alle auf den Libanon gucken, ganz besonders.
Also ein differenzierteres Bild über den Libanon, auch um Vorurteilen, um Klischees und Rassismus entgegenzuwirken.
Absolut. Also ich glaube, das ist so, was wir beobachten auch und wo wir jetzt tatsächlich auch die Folgen so wirklich spüren. Das ist so eine jahrelange, ja, Entmenschlichung vielleicht oder auch so eine Vereinfachung der sogenannten arabischen Welt. Und da ist der Libanon natürlich auch eins der Länder, wo, glaube ich, einfach nicht genug hingeguckt wurde und auch nie wirklich das Interesse da an dieser Vielschichtigkeit da war.
Andrea Backhaus, freie Journalistin und Korrespondentin, ihre Sicht auf die mediale Berichterstattung über den Libanon. Medias Res ist hier. Wenn Hass, Falschbehauptungen und Hetze als freie Meinung äußern gilt, dann ist die Plattform X ein quasi Paradies der freien Meinung und Meinungsäußerung. Davon ist, nicht verwunderlich, insbesondere dessen Betreiber überzeugt, Elon Musk, der in diesen Tagen nicht nur seinen Buddy Donald Trump wieder zurück ins Boot bittet, sondern auch wirksam austeilt gegen Medien, die ihm unangenehm werden. Und wann werden Elon Musk Medien unangenehm? Genau, nicht wenn sie über ihn schreiben, sondern wenn finanzieller Schaden droht durch sie. Es geht um die Initiative Global Alliance for Responsible Media. Und gegen die wettern auch Elon Musks Freunde.
Hey everybody.
Das ist Linda Yaccarino, die Geschäftsführerin von X, früher Twitter.
I was shocked.
In einem geposteten Video sagt sie nicht nur, dass sie geschockt war, sondern auch, dass X unter anderem die GARM verklagt hat.
They conspired to boycott X, which threatens our ability to thrive in the future.
Die GARM sei Teil einer Verschwörung gegen das soziale Netzwerk und habe an einem illegalen Werbeboykott mitgewirkt, der das Ziel habe, X zu gefährden. Man wolle den X-Usern ihren angeblich einzigen Marktplatz der freien Rede nehmen.
That puts your global town square, the one place that you can express yourself freely and openly, at long-term risk.
Durch den angeblichen Boykott seien Ex-Einnahmen in Milliardenhöhe entgangen. 2 Tage nachdem die Klage bei einem Gericht in Texas eingereicht wurde, schreibt GARM in einem Statement:
Die GARM ist eine kleine gemeinnützige Initiative und die jüngsten Behauptungen, die leider ihren Zweck und ihre Aktivitäten falsch darstellen, haben ihre Ressourcen und Finanzen erheblich belastet.
Deshalb werde die Arbeit sofort eingestellt. Weitere Details könne man im Moment nicht nennen, schreibt die GARM auf ARD-Anfrage.
Wer ist GARM?
GARM steht für Global Alliance for Responsible Media. Nach eigenen Angaben eine kleine, nicht gewinnorientierte Initiative, deren Geschichte 2019 beginnt.
Is and will be one of New Zealand's darkest days.
Christchurch, Neuseeland. Ein Mann erschießt 51 Menschen und streamt das live bei Facebook.
And it's believed that he is the one who live-streamed himself opening fire.
Werbeanzeigen erscheinen direkt neben dem Video. Ein weltweites Netzwerk aus Werbetreibenden hat danach die GARM gegründet, um solche und ähnliche Fälle zu verhindern. Werbung sollte nicht mehr neben zum Beispiel terroristischen, radikalen oder kinderpornografischen Inhalten angezeigt werden. Täter sollen damit kein Geld verdienen können und Marken nicht mit diesen Themen in Verbindung gebracht werden. Die GARM hat einheitliche Richtlinien für die Werbebranche definiert. Was genau ist ein schädlicher oder illegaler Inhalt? Milliardenkonzerne wie Mars, PepsiCo oder Unilever gehören zu den über 100 Mitgliedern der GARM. Die haben sich verpflichtet, deren Regeln anzuerkennen. Dazu gehört auch, keine Werbegelder auf als unsicher eingestufte Plattformen auszugeben. Aber genau das hat die GARM bei Twitter gemacht. Nachdem Elon Musk übernahm, hatte die Werbeallianz Zweifel an der Sicherheit und empfahl Werbetreibenden, ihre Ausgaben zu pausieren. Danach haben sich viele Firmen zurückgezogen.
Könnte die Klage Erfolg haben?
Das sei eher unwahrscheinlich, sagen Fachleute. Auf welchen Plattformen Firmen ihr Geld für Werbung ausgeben, sei ihnen überlassen. Das falle unter das durch die Verfassung geschützte Recht auf freie Meinungsäußerung. Laut dem Werbefachblog Check My Ads hätten Firmen durchaus das Recht,
kein Geld an eine Plattform zu schicken, die Hass und Verschwörungen fördert.
Die Autoren gehen davon aus, dass durch die Klage eher noch mehr Firmen ihre Werbegelder bei X abziehen.
Nicht die erste Klage.
Elon Musks Firma X hat immer wieder kleinere Organisationen verklagt. Zuletzt etwa das Center for Countering Digital Hate. Das hat in einer Studie einen Anstieg von Hassrede bei X nachgewiesen. Ein Richter hatte im März aber der Non-Profit-Organisation Recht gegeben. Eine andere Organisation musste wegen einer ähnlichen Klage Mitarbeitende entlassen. Aisha Counts vom Wirtschaftssender Bloomberg. Das ist eine Taktik, die Musk immer wieder einsetzt. Er macht das, wenn er sein Werbegeschäft für bedroht hält.
Ja, denn das Werbegeschäft ist das, was zählt. Elon Musk setzt sich durch, ja, gegen die Initiative Global Alliance for Responsible Media. Nils Dams berichtete übrigens, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, so viel Zeit muss sein. Im Wesentlichen waren es ja Falschinformationen im Netz über die mutmaßlichen Täter, die in Großbritannien zu rassistisch motivierten Gewaltexzessen geführt haben. Dabei sind in einigen Städten nicht nur Steine gegen Polizeiautos geflogen, auch Moscheen und Unterkünfte für Asylbewerber wurden angegriffen. Dann kamen die teilweise auch gewaltvollen Gegendemos so. Und für die Journalistinnen und Journalistinnen war es eine ganz besondere Herausforderung, von diesen Orten zu berichten, an denen sie selbst zwischen die Fronten geraten sind und kaum eine Chance hatten, mit den Akteuren dort zu sprechen. Sinje Stattlich fasst die Lage zusammen.
Nach Gerüchten über einen möglichen Aufmarsch rechter Demonstranten in Birmingham hatten sich am 5. August Dutzende junge Männer versammelt, viele von ihnen vermummt. Sie hätten genug von der Gewalt gegen Muslime und wollten ihre Community verteidigen, berichtet der Sender Sky News. Dessen Reporterin Becky Johnson versucht, live aus Birmingham zu berichten. Doch plötzlich nähern sich mehrere Männer mit Gesichtsmasken der Reporterin und ihrem Kamerateam und bedrohen sie. Die Live-Schalte wird abgebrochen.
Free
Sie hören, die Menschen sind wütend hier. Becky, wir müssen jetzt abbrechen. Becky hat Sicherheitspersonal vor Ort.
We'll have security there.
Später fasst die Reporterin ihre Erlebnisse so zusammen. Als wir live berichten wollten, wurde es ganz klar, dass Medien hier nicht willkommen waren. Wir beschlossen dann zu gehen. Als wir abfuhren, versuchte dieser Mann mit einem Messer einen Reifen an unserem Auto aufzuschlitzen. Bereits einige Tage zuvor war der Reporter des Senders ITV, Paul Brand, von wütenden Protestierenden in Southport verfolgt worden. Die verdammten Medien seien schuld am Tod der jungen Mädchen in Southport, ruft der Mann. Reporter Brand schreibt später auf X, die Journalisten würden ihr Bestes geben, um zu verstehen, woher die Gewalt komme und wer die Demonstranten seien. Doch seien Medien nicht willkommen, ein Austausch mit den Beteiligten sei nicht möglich. David Collins ist der Nordengland-Korrespondent der Londoner Zeitung The Times und berichtet im Internetsender Talk, wie er die Arbeitsbedingungen für Journalisten momentan wahrnimmt.
It's really hard. It's really difficult because I've seen journalists, I've seen reporters, I've seen photographers targeted.
Es ist wirklich schwierig für die Journalisten. Wir sehen, dass Reporter und Fotografen angegriffen werden. In Southport wurde ein Fotograf des Liverpool Echo an die Wand gedrückt. In Sunderland wurde ein anderer Fotograf angegriffen.
There's a lot of anger out there. There's a lot of anger because people feel like they're not.
Da ist so viel Ärger. Die Menschen denken, die Medien würden ihre Sichtweise nicht berichten und seien Teil des Problems. Ihr Ärger richtet sich gegen die Polizei, aber auch gegen die Medien. Die britische Journalistengewerkschaft National Union of Journalists warnt vor der zunehmenden Gewalt gegen Reporterinnen und Fotografen. Sie fordert Medienunternehmen und die Polizei auf, für deren Sicherheit zu sorgen. Und auch Katharina Weiß von der Organisation Reporter ohne Grenzen beobachtet die Situation in Großbritannien mit Sorge.
Es zeichnet sich aus der Perspektive von Reporter ohne Grenzen ab, dass diese Riots im UK zu den heftigsten seit der Jahrtausendwende gehören könnten. Zum einen ist es natürlich sehr schlimm, dass die Rechten mit ihren Ausschreitungen einige der wohl vulnerabelsten Communities des Vereinigten Königreichs verängstigt haben. Und zum anderen sehen wir jetzt auch immer mehr, welche pressefeindlichen Tendenzen es in Großbritannien eben im Hinblick auf den freien Journalismus gibt.
Die Anfeindungen und Übergriffe auf Reporter und Fotografen, die Drohungen und die Zerstörung von Ausrüstung seien keine Einzelfälle, sondern Teil einer größeren Entwicklung, so Weiß.
Also zum einen ist es ja so, dass die Gewalt nicht nur von den Rechtsextremisten, sondern auch von den Gegenprotestlern ausgeht. Und das passt sehr gut in das Bild von Reporter ohne Grenzen, in unsere Beobachtungen, dass politische Versammlungen innerhalb der Europäischen Union die gefährlichsten Arbeitsplätze für Journalistinnen sind. Das macht natürlich total Angst. Und kann dazu führen, dass Journalistinnen und Journalisten Selbstzensur walten lassen und eben nicht mehr auf diese Veranstaltungen gehen, nicht mehr berichten und damit auch keine Informationen mehr weiterleiten können. Und in einer Zeit, in der unwahre Informationen weit verbreitet sind, ist die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten umso wichtiger.
Tja, Sidney Stattlich berichtete aus Großbritannien. Es ging um die Zusammenstöße und die Riots in mehreren Städten in Großbritannien. Irgendwie haben diese Worte etwas in sich Gegensätzliches und damit Verwirrendes, die Begriffe Kündigungsangebot oder Austrittsprämie. Man soll sich wohl richtig wertgeschätzt fühlen, während man auf die Straße gesetzt und für überflüssig erklärt wird. Dieses Gefühl kennen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schwäbischen Zeitung, denn dort wird derzeit viel austrittsprämiert und inhaltlich wird auch ordentlich ausgekehrt bzw. im Mantelteil Platz gemacht für rechten Populismus nämlich. Das kritisieren zumindest viele Kolleginnen und Kollegen dort. Isabel Heine berichtet.
Die Stimmung ist katastrophal, berichten Mitarbeiter der Schwäbischen Zeitung. Der Stellenabbau und das Kündigungsangebot sorgen in der Belegschaft für Verunsicherung und Frust.
Motivationstechnisch ist dieses Kündigungsangebot ein Albtraum. Wir fühlen uns nicht wertgeschätzt. Wenn ich könnte, würde ich sofort kündigen.
Das sagt ein langjähriger Redakteur der Zeitung, der anonym bleiben und seine Stimme nicht im Radio hören will. Der Geschäftsführer des Schwäbischen Verlags, Lutz Schumacher, erklärt, der Stellenabbau sei nötig, das Zeitungsgeschäft sei unter Druck.
Das hat vor allem mit der Explosion der Zustell- und Energiekosten zu tun. Also wir müssen da effizienter werden und deshalb haben wir auf der technischen Seite sehr viele Veränderungen gemacht. Die führen tatsächlich zu höherer Effizienz und das heißt, wir brauchen auch etwas weniger Personaleinsatz.
Zum Beispiel komme bei der Erstellung des Layouts oder bei der Fehlerkorrektur mittlerweile ein KI-Assistenzsystem zum Einsatz. Daher sei weniger Personal nötig. Die Vorsitzende des Betriebsrats, Annette Vinzenz, hält die Austrittsprämie allerdings für keine gute Idee. Sie teilte dem SWR schriftlich mit:
Natürlich kündigen vor allem diejenigen, die die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Das Vertrauen der Belegschaft der Schwäbischen Zeitung in die Geschäftsführung und die Chefredaktion leidet schon länger. Es geht um die inhaltliche Ausrichtung und den Kurs der Zeitung. Durch den ehemaligen Chefredakteur Jürgen Mladek, der vor kurzem überraschend gestorben ist, gäbe es eine Offenheit für rechtspopulistische Themen in dem Blatt, berichten Mitarbeiter anonym. Dieser Trend sei auch nach dessen Tod weiter spürbar. Es betreffe vor allem die Mantelredaktion, die für die überregionalen Themen zuständig ist. Ein Redakteur ist zum Beispiel empört über ein Interview mit dem früheren Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen, das jüngst in der Schwäbischen Zeitung erschien.
Wir haben dem umstrittenen Politiker eine Bühne für seine kruden Thesen gegeben. Es wurden keinerlei kritischen Nachfragen gestellt, wie es eigentlich journalistischer Standard sein sollte.
Auch die Leserschaft der Schwäbischen Zeitung, die in der Region Bodensee-Oberschwaben und darüber hinaus mit einer Auflage von mehr als 140.000 Exemplaren erscheint, spürt die Veränderung. Eine Abonnentin aus Lindau ist enttäuscht und besorgt über den neuen Stil. Sie teilte dem SWR mit:
Die Zeitung mutiert zur Förderin der in Teilen rechtsextremen AfD und rangiert immer mehr auf dem niedrigen Niveau der Bild-Zeitung.
Zum Beispiel seien in einem Artikel über eine Wahlkampfveranstaltung der AfD typische Narrative der Partei kommentarlos übernommen worden, so die Kritik. Geschäftsführer Lutz Schumacher sagt zum publizistischen Kurs seiner Zeitung, er wolle die Breite der Gesellschaft abbilden und ansprechen.
Ich kann nur sagen, wenn ich über unsere Produkte drüber gucke und auch insbesondere die Schwäbische Zeitung, ne, dann ist diese Zeitung wirklich in der Mitte der Gesellschaft verankert. Und strittig ist doch nur, ob man mal mit dem einen oder anderen auch spricht. Und da habe ich tatsächlich eine sehr liberale Grundhaltung und sage, reden sollten Journalisten immer. Ja, und man muss auch nicht bei jedem Ding immer gleich den Disclaimer dazu schreiben, sondern man sollte einfach journalistisch gut nachfragen.
Der neue Kurs der Zeitung würde sich bisher ausschließlich im Mantelteil der Zeitung abbilden. Die Lokalteile könnten weiter unverändert arbeiten, sagt ein Mitarbeiter.
Da redet uns bisher keiner rein, aber wir befürchten, dass die Regionalteile langfristig keine Priorität mehr haben. Sie werden immer dünner, das liegt auch daran, dass uns Leute fehlen, weil Mitarbeiter gekündigt haben und Personal abgebaut wird.
Geschäftsführer Lutz Schumacher versichert dagegen, die Lokal- und Regionalteile sollen erhalten bleiben. Inhaltlich soll die Zeitung nicht unter dem Stellenabbau leiden. Das Misstrauen in der Belegschaft der Schwäbischen Zeitung aber bleibt. Viele könnten sich nicht mehr so wie früher mit dem Blatt identifizieren.
Es ist traurig, was mit der Zeitung passiert. Eigentlich hatten wir immer Vertrauen in die Geschäftsführung. Sie hat die Zeitung gut geleitet, kam den Mitarbeitern in vielem entgegen. Die Zeitung steht wirtschaftlich trotz aller Schwierigkeiten gut da.
Viele würden sich fragen, was mit dem neuen Kurs der Zeitung bezweckt werden soll, und seien ratlos.
Es ist uns völlig schleierhaft. Unsere Zeitung erscheint in einer überwiegend konservativen Region, aber nicht in einer AfD-Hochburg.
Der Redakteur ist sich sicher, langfristig werde die Schwäbische Zeitung mit diesem Kurs Leserinnen und Leser verlieren.
Isabel Heine berichtete, geht es im neuen Roman von Jessica Lind namens Kleine Monster tatsächlich ums Thema Regretting Motherhood, so im lustig-zynischen Meckerduktus über die Kinder? Oder steckt da doch eine ernste Geschichte rund um falsch verstandene Liebe hinter? Die Rezension gleich im Büchermarkt um kurz nach 16 Uhr nach den Nachrichten. Medias Res wie immer in der Deutschlandfunk-App bzw. morgen um 15.35 Uhr wieder. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.